Was ganz klar ist, ist die Tatsache, dass so dieses persönliche Vertrauen, das man dem Mediator entgegenbringt, das lässt sich nicht technologisch ersetzen. Auf der anderen Seite ist es dann aber sozusagen eine Eintrittskarte da rein, bestimmte Werkzeuge, die zur Konfliktlösung beitragen können, in den Prozess einzubringen und da Vertrauen zu schaffen.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Unsere Thematik heute ist wieder Mediation und damit die Vermittlung und Bearbeitung von Konflikten. Als Referenzgebiet dient uns heute die Friedensmediation und damit im weiteren Sinne die zwischenstaatliche Diplomatie als eine Quelle moderner Mediation, wie sie zum Beispiel auch Familien- und Umweltmediation waren. Wir werden dabei besonders die technologischen Entwicklungen und Fortschritte ansprechen, die in diesem Mediationsfeld die Arbeit von Vermittlerinnen und Friedensmediatorinnen unterstützen oder zumindest unterstützen sollen. Wir nähern uns damit abermals der Thematik, die wir bereits in unserer 29. Folge mit Michael Bartel aufgegriffen hatten, namentlich inwieweit Computer, Internet, Software und letztlich maschinell neuronal verbundene Netzwerke, die so als künstliche Intelligenzen bezeichnet werden, die Arbeit von Mediation unterstützen können. Und dazu spreche ich heute mit Dr. Katharina Höhner, Forschungsdirektorin der Diplo Foundation, einer Non-Profit-Organisation, die die Ungleichheiten zwischen diplomatischen Verhandlungspartnerinnen betrachtet, sichtbar macht und mit Hilfe moderner Technologien auszugleichen versucht. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte befinden sich damit genau an der Schnittstelle von friedensmediatorischer Praxis und technologischer Entwicklung. Aber das kann Frau Höhne viel besser selber erläutern. Hallo und herzlich willkommen, Katharina Höhne.
Hallo, ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch und wie wir diese beiden Felder zusammenbringen werden. Mhm. Ja, also kurz zum Hintergrund, wie du schon richtig
genau, Katharina, leg mal los.
Genau. Bei Diplo Foundation arbeiten wir an der Schnittstelle zwischen Technologie und Diplomatie und gucken vor allen Dingen auf drei Dinge. Welche neuen Themen ergeben sich für Diplomatinnen und Diplomaten? Welche neuen Werkzeuge gibt es für Diplomatinnen und Diplomaten? Und wie verändert sich praktisch das gesamte Umfeld, in dem Diplomatie praktiziert wird? Wir gucken dabei insbesondere auf Diplomatinnen und Diplomaten aus Klein- und Entwicklungsstaaten. Und da ist eben die Frage, was für Ungleichheiten gibt es an den Verhandlungstischen und wie kann man die ausgleichen? Wir machen das vor allem mit der Kapazitätsentwicklung, mit Training, aber eben auch damit, Informationen aufzubereiten und zum Beispiel zu sagen, was macht denn jetzt die künstliche Intelligenz eigentlich mit internationalen Beziehungen und Diplomatie?
Das heißt, wenn du Diplomatie nennst, dann ist es ja nicht vollumfänglich Mediation. Das ist ja, wird wahrscheinlich nur ein kleiner Teilbereich sein. Aber den greifen wir heute mal raus. Wenn du aber nochmal so, wie kommst du eigentlich zu dieser Arbeit? Du kommst ursprünglich aus Erfurt, hast in Jena und in Leicester studiert und dann?
Genau, dann die Doktorarbeit geschrieben im Bereich internationale Beziehungen. Mhm. Aber damals sehr theoretisch. Also mich haben diese theoretischen, abstrakten Fragen, was ist der Staat, wie agieren Staaten miteinander, extrem interessiert. Aber gleichzeitig war ich immer in der Praxis aktiv, in dem Sinne, dass ich für Diplo Foundation schon gearbeitet habe und halt diesen Kontakt zu der Praxis hatte und zu den Diplomatinnen und Diplomaten. Und ich fand das so faszinierend und bereichernd, diesen Austausch zu haben, dass ich dann einfach entschieden habe, ich will lieber da meinen Schwerpunkt hinlegen und nicht in den akademischen Bereich. Also schon forschen, aber sozusagen praxisorientiert forschen. Und jetzt, um auf die Mediation zu kommen, das ist natürlich ein Thema, das praktisch zwangsläufig auftritt. Also wenn wir von internationalen Beziehungen reden, dann ist ja eine der Kernfragen die Frage nach Krieg und Frieden und auch eine der bedeutendsten Fragen praktisch, ne?
Und dort hat Mediation bzw. Vermittlungsarbeit ja schon eine lange Tradition und gilt heute eher als eines der professionalisiertesten Felder, wo Mediatoren tätig werden. Wie ist da momentan die Entwicklung? Hast du in deiner Arbeit, in deiner Forschungsarbeit Mediation als Kernfeld oder ist es halt etwas, wo dann deine Arbeit angewendet wird?
Also eher das Zweite. Also mir geht es vor allem darum zu fragen, was macht Technologie mit Diplomatie? Und Mediation oder Konfliktbearbeitung, internationale Konfliktbearbeitung, ist eben eins der Felder, was da so ein bisschen heraussticht auch. Wobei du schon meintest, professionalisiert, das ist ganz interessant. Es gibt ja Staaten, die als Mediatoren auftreten. Es gibt aber auch internationale Organisationen und da insbesondere die Vereinten Nationen. Wir haben so ein Team von Sondergesandten, die um den Generalsekretär existieren und dann in Konfliktsituationen reingeschickt werden. Mhm. Es gibt Länderteams, die direkt vor Ort sind, zum Beispiel im Nahen Osten, im Jemen oder so. Und es gibt eben auch Einheiten in den Vereinten Nationen, die konkret dazu da sind, diese Mediationsprozesse zu unterstützen und die MediatorInnen zu unterstützen mit Wissen, mit Werkzeugen und so weiter. Und die haben jetzt eben auch angefangen, sich damit zu beschäftigen, was für Technologie gibt es eigentlich? Wie können wir da diesen ganzen Prozess besser unterstützen? Und da haken wir so ein bisschen ein und arbeiten zusammen und gucken eben, was gibt es? Was können wir uns vorstellen? Was sagen uns die Praktikerinnen an Bedürfnissen, aber auch an Bedenken, die sie dabei haben?
Das heißt, also wenn ich mir das so vorstelle, wird jetzt nicht so Mediatorenteam der Vereinten Nationen mit so einem kleinen zweibeinigen Roboter dann losgehen, ne, der dann spricht und mediiert hilft, sondern was sind das für Werkzeuge? Also wobei helfen aktuell Technologien in dieser ja politisierten zwischenstaatlichen Friedensmediation?
Genau, also was ich ganz schön finde an dem Thema ist eben die Frage, Künstliche Intelligenz zum Beispiel ist ein Faktor in zukünftigen Konflikten und auch ein Faktor, der Konflikte hervorrufen kann. Auf der anderen Seite können wir uns natürlich auch angucken, zu welchem Teil kann man Werkzeuge aus dem Bereich KI benutzen, um zur Konfliktlösung beizutragen. Also das finde ich schon mal sehr schön. Wie du schon gesagt hast, also es ist nicht der kleine Roboterhund oder der künstliche Intelligenz-Mediator, den die Vereinten Nationen gebastelt und programmiert haben, der dann in den Jemen oder nach Syrien geschickt wird und dann geht es los. Das sind eher unterstützende Werkzeuge. Mhm. Und von dem, was wir jetzt gehört haben von den verschiedenen PraktikerInnen, sind das vor allem drei große Bereiche. Und hier muss ich dazu sagen, es gibt sehr wenige praktische Beispiele. Alle praktischen Beispiele, die wir haben, sind vereinzelt, sind, sozusagen Prototypen.
Ja, nicht generalisierbar.
Genau. Ja, also wir haben Prototypen und dann haben wir sozusagen die Möglichkeit zu sehen, was gibt es für Werkzeuge insgesamt und wie würden die sich auf Mediation anwenden lassen. Also die drei Bereiche. Mhm. Zum einen erstmal geht es darum, den Konflikt an sich zu verstehen. Und da gibt es eben Möglichkeiten, diesen Prozess der Konfliktanalyse KI-basiert zu machen oder zumindest einen Teil davon so zu gestalten, dass man viele Daten analysiert, die aufbereitet, die dann wiederum zum Beispiel in die Strategie des Mediationsteams oder überhaupt in den gesamten Ansatz zur Konfliktbewältigung sozusagen reinkommen können.
Das heißt also, die setzen sich jetzt nicht hin und machen eine Google-Suche, auch wenn da jetzt KI drinne ist und versuchen rauszufinden, was jetzt mit den Personen und den Ländern geschehen ist, sondern haben spezielle Werkzeuge, die dann auch KI unterstützt sozusagen dann die Information raussammeln oder?
Genau. Also ein bekanntes Beispiel, wo KI auch wirklich sozusagen was leisten kann, möchte ich mal sagen, das ist ja nicht in allen Bereichen so, ist die Bildanalyse. Und das kennen wir vielleicht schon mal gehört aus dem medizinischen Bereich, wo es eben Techniken gibt, um bildgebende Verfahren automatisch zu analysieren und zum Beispiel zu sehen, ist in dem Gewebe irgendwas nicht in Ordnung, gibt es da den Verdacht auf Krebs. Das kann man automatisieren und es hat auch sehr, sehr hohe Erfolgsraten. Das Gleiche kann man natürlich auch machen mit Satellitenbildern. Und hier geht es insbesondere zum Beispiel um Satellitenbilder von Flüchtlingslagern, die man dann aufnehmen kann und automatisch analysieren kann, um zu sehen, was gibt es da, wie entwickelt sich das Camp, wie wächst das Camp, was gibt es da für Entwicklungen?
Okay, also das heißt, die Bilder schauen sich jetzt nicht mehr die Menschen sozusagen von Anfang an und versuchen irgendwas rauszufinden, wie viele Menschen auf der Flucht sind oder ob dort das Tor offen oder zu war. Das kann man automatisieren und sagen, okay, ich will wissen, wo ist was geschehen und das macht dann die programmierte Software, die KI.
Genau, also das ist eine spezialisierte Software, die auf bestimmte Aspekte trainiert worden ist und die dann automatisch analysiert und dann wieder Rückmeldung gibt über das, was passiert praktisch. Ein anderes schönes Beispiel kommt aus dem Bereich Natural Language Processing, also die computerbasierte Sprachanalyse und Sprachwiedergabe und so weiter. Und da ist eben die Idee, wir haben teilweise sehr große Mengen an Text. die verstanden werden müssen, die analysiert werden müssen, wenn es jetzt um sehr konkrete Verhandlungen geht, die sehr, sehr textfokussiert sind. Das heißt, im Grunde zur Vorbereitung müsste das Mediationsteam das alles selbst durchgehen. Das kann zum Teil so sein, dass es einfach zu viel ist, wenn die Vertragswerke besonders kompliziert sind. Und hier gibt es eben auch Beispiele, wo man das computergestützt machen kann und praktisch eine automatisierte Analyse des Textes vornehmen kann, was dann wieder wichtige Hinweise für die MediatorInnen gibt, wo sie nochmal nachschauen müssen, welche Zusammenhänge es gibt, die man so als Mensch vielleicht erstmal gar nicht finden würde. Oder eben nicht so schnell finden würde. Das heißt, die Vorbereitung würde einfach unglaublich viel länger dauern.
Ja. Und also Textanalyse in der Hinsicht, dass die Übersetzung vorgenommen wird und bestimmte Bedeutungsräume der Begriffe erkundet wird. Also sozusagen eine Unterstützung für Übersetzer, kontextbezogen dann die Arbeit unterstützen, weil man nochmal prüft, ist der Begriff so gemeint oder so gemeint?
So ähnlich. Also ich kann vielleicht mal zwei praktische Beispiele nennen. Das eine ist der Cognitive Trait Advisor. Das ist ein Werkzeug, das kommt jetzt nicht direkt aus der Mediation. Da geht es eher darum, Diplomatinnen und Diplomaten, die im Wirtschaftsbereich verhandeln, zu unterstützen. Mhm. Das Werkzeug ist sozusagen gefüttert worden mit relativ komplexen internationalen Vertragswerk zu Ausfuhrbestimmungen von Gütern, zu Zöllen und so weiter. Ich habe mir sagen lassen von Diplomatinnen und Diplomaten, dass dieser Bereich an sich schon sehr, sehr komplex ist. Wenn die jetzt die Aufgabe haben, international zu Zöllen, zu Ausfuhrbestimmungen und so weiter zu verhandeln, dann könnten die auf dieses Werkzeug zurückgreifen und sagen, zeig mir doch mal, was für Verträge gibt es in diesem Bereich, was für konkrete Regelungen zum Beispiel zum Herkunftsland, zum Ursprungsland gibt es in Bezug auf meinen spezifischen Fall. Und das erspart ihnen eben diese ganzen Texte durchzugehen. Was man zu diesem Tool vielleicht noch zu diesem Werkzeug vielleicht noch sagen sollte, wie ich vorher schon angesprochen habe, das ist auch nur in dieser Pilotenphase. Das heißt, das ist nichts, was breit angewendet wird. Das ist auch nichts, was wir jetzt verfügbar im Internet finden würden. Aber es wurde halt entwickelt, um praktisch ein Beispiel zu haben, wie das denn aussehen könnte.
Ich kann mir das plastisch gut vorstellen. So als von Haus aus bin ich Jurist und Vertragssprache ist eine eigene Wissenschaft. Und jetzt stelle ich mir so vor, dort wird für internationale Vertragswerke schon eine Datenbank angelegt, die ich halt abfragen kann, wie was Bestimmtes zu verstehen ist, was geregelt werden muss und wonach ich dann auch als Mediator auch fragen muss oder hinfragen muss. Und wenn ich jetzt keinen Experten dabei habe in dem Mediatorenteam, dann kann mich diese Software unterstützen.
Genau, und das bringt uns ja auch so ein bisschen zu dieser Frage, was machen denn jetzt eigentlich kleinere Staaten und Entwicklungsländer, die vielleicht gar nicht die Kapazitäten haben, um ihr Team mit den entsprechenden Expertinnen auszustatten oder um die Zeit für diese Recherche zu verwenden. Das andere Beispiel, das bringt uns dann so ein bisschen zu dem, was du angesprochen hast im Sinne von Übersetzung. Das kommt aus Uganda. Es gibt eine UN-Organisation, die sich speziell mit Fragen von Big Data, künstlicher Intelligenz beschäftigt und eben Pilotprojekte entwickelt und analysiert, um zu zeigen, was gibt es, was könnten wir machen. Und die Organisation heißt UN Global Pulse und die haben unter anderem auch ein Büro bzw. ein Labor in Uganda. Und da war eben die Frage, was können wir tun, um den gesamtgesellschaftlichen Diskurs besser zu verstehen? Der gesellschaftliche Diskurs in Uganda findet ganz viel über Radio statt. Es gibt also sehr, sehr viele verschiedene Radiostationen, sehr kleine Radios. Es gibt auch viele verschiedene Dialekte oder Sprachen, die vorhanden sind und die in verschiedenen Radiosendern
übersetzt
dominant sind. Genau. Und dann ist die Frage, wenn ich als Mediator in so eine Situation reinkomme und ich verstehen möchte, wie wird das gerade diskutiert, der Konflikt? Was sind gerade die Themen, die Menschen bewegen? Dann kann ich mir das alles nicht selber anhören. Es ist viel zu viel Zeit, es sind zu viele Radiostationen und natürlich die Übersetzungsfrage. Und UN Global Pulse hat eben ein Werkzeug entwickelt, das sozusagen das Radio anhört, was es da hört, von Sprache, also von gesprochener Sprache in Text übersetzt. Diese Texte dann wiederum ins Englische übersetzt und das dann wiederum zusammenfasst. Und dann hat man eben erstmal einen Anhaltspunkt von, welche Themen werden wo besprochen. Geht es hier zum Beispiel um Wasser?
Wo ist die Aufmerksamkeit?
Und wie wird der Konflikt an sich besprochen? Und gerade in dem Bereich gibt es relativ viele Beispiele, auch aus dem UN-System, wo man eben sagt, okay, wir mediieren hier, aber es geht ja, die Konfliktparteien sind ja auch sozusagen als Gesellschaften und als Gruppen zu verstehen. Und wenn wir hier Erfolg haben wollen, dann müssen wir das auch so gestalten, dass wir eben zuhören, was sind denn überhaupt die Anliegen in der breiten Bevölkerung? Weil wenn die breite Bevölkerung diese Friedensverhandlungen, das Ergebnis der Friedensverhandlungen nicht akzeptiert, dann haben wir natürlich ein Problem. Und da gibt es ein paar Beispiele, wo eben versucht wird, über Social Media oder über ganz spezielle Umfragetools einfach so einen Einblick zu bekommen, was sind sozusagen gerade, was die Stimmung in der Bevölkerung.
Wie eine Umfrage, wie eine passive Umfrage. Ne? Man fragt nicht direkt die Leute, sondern man guckt entweder in Social-Media-Kanäle oder in Ländern, wo halt Radio noch vorherrschend ist, dass man die entsprechenden Inhalte herausfiltert und in Englisch übersetzt. Also das heißt, schon die ganze Übersetzungsarbeit und Vereinheitlichungsarbeit, da wird Technologie uns helfen, uns zumindest besser zu verstehen. Also auch wenn man da noch nicht im berühmten Einverständnis ist, aber zumindest wissen, woran arbeiten die gerade, worüber denken die nach, worauf ist die Aufmerksamkeit gelegt.
Mhm, ganz genau. Und wenn wir das bei sozialen Medien anschauen, ist es halt die berühmte Sentiment Analysis, also die Analyse von Stimmungen, von, ich will nicht sagen Gefühlen, aber so ein Stimmungsbild sozusagen. Mhm.
Vielleicht ist es eine Gelegenheit, nochmal so ein bisschen was zu erfahren, über die Diplo Foundation, bei der du arbeitest, weil jetzt Länder Uganda gefallen ist. Soweit ich das in den Recherchen mitbekommen habe, seid ihr auch spezialisiert direkt für die kleineren Länder, die sonst überhört werden, übersehen werden und für die Technologie sozusagen der Schlüssel sein kann. Ist das so richtig? Also ist das der Ansatz von Diplo Foundation?
Genau, da muss man natürlich einmal sagen, es geht vor allem, zuallererst geht es darum, dafür zu sorgen, dass, wenn über Technologie in Anführungsstrichen international verhandelt wird, dass man damit am Tisch sitzt. Also gerade Fragen von künstlicher Intelligenz werden jetzt auch auf globaler Ebene diskutiert in verschiedenen Foren, unter anderem bei den Vereinten Nationen. Und da geht es vor allem erstmal darum, sich über Normen und ethische Ansätze klar zu werden. Das Problem ist aber auch, dass wenn bestimmte Parteien dabei nicht am Tisch sitzen, dann wird deren Perspektive natürlich nicht berücksichtigt. Ja. Und dann ist eben die Frage, wie stellen wir sicher, dass kleine und Entwicklungsländer da vernünftig repräsentiert sind und zuallererst natürlich erstmal die Informationen haben, was für Themen werden da besprochen. Also sozusagen, wir geben dann eine Handreichung, sozusagen eine Zusammenfassung, die dann dazu führen kann, dass die entsprechenden Diplomatinnen in diese Diskussion schneller einsteigen können und nicht unbedingt auf ein riesen Expertenteam angewiesen sind. Wir sind dann sozusagen so ein bisschen das Expertenteam, das da vorbereitend hilft.
Mhm. Okay, da haben wir sozusagen das Feld KI als Thema, das verhandelt wird und wo auch auf zwischenstaatlicher Ebene halt Pfade eingeschlagen werden, wo jeder irgendwie mitarbeiten will, aber nicht so einfach kann, wenn er eben nicht mit am Tisch sitzt. Wir haben schon so ein bisschen angerissen, auch wo, ich nehme mal das Wort KI einfach, auch wenn wir jetzt nicht klären werden, ne, was das genau ist und das auch nicht brauchen, aber wir reden halt von modernster Technologie, vernetzten Computern, mehr als das Internet, was wir halt so als Verbraucher nutzen können, inwieweit das unterstützend wirken kann. Und du nanntest am Anfang so noch das dritte Feld, so Umweltveränderung oder Umfeldveränderung. War noch, was steckt da noch dahinter?
Also da geht es vor allen Dingen um den Gedanken, geopolitische Verschiebungen und auch darum, wie sich unser Kommunikationsverhalten insgesamt verändert. Also zu den geopolitischen Verschiebungen vielleicht ganz kurz. Im Bereich KI gibt es eine relativ dominante Narrative, die sagt, wir schlittern vielleicht in sowas wie einen neuen Kalten Krieg hinein. Ja. Also in eine neue Systemkonfrontation oder Konfrontation zwischen zwei großen Einheiten, die miteinander konkurrieren. Mhm. Und in dem Fall geht es halt darum, um die USA auf der einen Seite und um China auf der anderen Seite, die beide auf ihre Weise sehr, sehr fortgeschritten sind in dem Bereich, künstliche Intelligenz zum Beispiel, da auch sehr, sehr viel Ressourcen haben, wiederum auf die eine oder andere Weise. Und in dieser Narrative ist es dann eben so, dann ist die Frage, wie positioniert sich zum Beispiel Europa? Das aber auch die andere Frage, wie positionieren sich zum Beispiel Entwicklungsstaaten, in welchem Zusammenhang stehen die da? Und dann gibt es zum Beispiel eine Diskussion über einen neuen Kolonialismus und in dem Fall einen Datenkolonialismus. Das heißt, dass wir dort, dass in diesen Ländern Daten und Informationen abgegriffen werden, die woanders verwendet werden und wo der Nutzen woanders gezogen wird und diesen Ländern dann nicht zur Verfügung steht. Also, das würde ich so beschreiben mit diesem Umfeld sozusagen, in dem das alles stattfindet.
Okay, und damit eben schon auch das, die Vision oder die Aussicht, dass diese Vernetztheit, dass die Computertechnologie bestimmend wird, so dafür, wie Gesellschaften sich entwickeln oder auch die Weltgesellschaft dominiert wird von einem oder beiden, deren Internet ja doch sehr wenig vernetzt sind. Also zumindest kriegen wir wenig von dem chinesischen Internet mit und andersrum bemüht man sich auch, dass die wenig von dem westlichen Internet mitbekommen. Und das ist ein Thema für Krieg- und Friedensmediation. Ich will noch mal so ein bisschen reinleuchten für die Arbeit von Mediatoren. Wohl wissend, dass du jetzt nicht direkt mit Mediatoren arbeitest oder annehmend, sondern mehr so Diplomatie. Aber vielleicht können wir ein bisschen aus deiner Erfahrung und aus dem, woran du arbeitest, ableiten, was für Mediatoren hilfreich sein könnte, zumindest an Erfahrung. Ne, die Tools, hat es ja gesagt, die braucht nicht jeder Mediator und da kommt auch nicht jeder ran, aber so ein wenig, naja, ich will jetzt nicht sagen mutmachend, aber schon auch Frohstimmung, kann das helfen? Kann das mediatorische Arbeit helfen, die bisher ja doch eher so dem Narrativ folgt? Wir setzen uns an einen Tisch, am besten in 3D-Format und reden mal ganz offen und vertraulich miteinander.
Ja, ich setze einfach mal bei dem Thema Vertrauen an, weil du das gerade angesprochen hast. Und ich denke, das ist in deinem Bereich nicht anders. Vertrauen spielt eine große Rolle im Mediationsprozess. Das ist auch das, was ich gehört habe von PraktikerInnen in diesem Bereich von internationale Konfliktlösung, internationale Friedensschaffung. Und da ist es eben ganz interessant, mal zu schauen, was macht denn eigentlich, was könnte denn Technologie machen mit dieser Frage von Vertrauen? Und was ganz klar ist, ist die Tatsache, dass so dieses persönliche Vertrauen, das man dem Mediator entgegenbringt, das lässt sich nicht technologisch ersetzen. Auf der anderen Seite ist es dann aber sozusagen eine Eintrittskarte da rein, bestimmte Werkzeuge, die zur Konfliktlösung beitragen können, in den Prozess einzubringen und da Vertrauen zu schaffen. Also was ich sagen will, ist, wenn man der Person des Mediators vertraut, dann ist das natürlich eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben hier zwei Konfliktparteien, es geht um einen Grenzkonflikt. Wir haben hier ein Werkzeug, nämlich zum Beispiel die automatische Auswertung von Satellitenbildern. Das kann diese Grenzsituation überwachen und dieses Instrument dann mit in den Prozess einzubringen und zu sagen, warum benutzen wir das nicht? Wir haben hier die Möglichkeit, genau hinzuschauen. Wir haben die Möglichkeit, das automatisiert zu tun. Nutzen wir das doch einfach, um einander näher zu kommen und auch um eine Basis zu haben über das, was wir eigentlich sprechen. Da ist natürlich ein kleiner Haken dabei. Wir dürfen jetzt nicht annehmen, dass die Technologie automatisch ohne Bias ist und dass es da keine Probleme gibt, dass man da genau hinschauen muss. Aber was ich sagen möchte ist, ich glaube, da gibt es, wie du schon meinst, halt Möglichkeiten einfach zu sagen, lass uns doch eine technologische Lösung anwenden oder vielleicht sogar zusammen entwickeln und in diesem Prozess zur Konfliktlösung beizutragen. Also entweder indem wir genau hinschauen, was passiert und dann dementsprechend auch Ergebnisse haben, die Verhandlungen in diesen Verhandlungsprozess mit hineinkommen können. Oder eben sagen, gut, wir haben jetzt hier einen Friedensvertrag, wir haben jetzt geklärt, wie das aussehen soll mit der Grenze. Warum entwickeln wir jetzt nicht zusammen ein Werkzeug, das das überwacht? Und da gibt's einige vorstellbare, interessante Anwendungen. Natürlich sind das keine Automatismen und ich glaube, es kommt immer wieder zurück auf die Frage von persönlichem Vertrauen. Ja. Aber ich finde, das finde ich vom Prinzip her schon mal sehr interessant, dass es solche Möglichkeiten gibt.
Ich komme mal mit einer These oder so, die so ein bisschen aus der Erfahrung, habe ich den Eindruck, dass so Technologie in dem Bereich für Mediation oder vertrauliche Gespräche, das muss nicht immer Mediation sein, das ist auch sonstige, das verstärkt so ein wenig die Einstellung, die schon da ist. Also die einen, die dem eher misstrauisch gegenüber sind, können Dutzende Beispiele anbringen, dass das noch weniger vertraulich wird. Also weil einfach die Aufzeichnungsmöglichkeiten durch einfachste Technologien, die wir alle bei uns haben, aus dem diplomatischen Bereich ist das ja bekannt mit dem Varoufakis-Move, der die Gespräche mit der EU zur Finanzkrise aufgezeichnet hat und vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, als Buch veröffentlicht hat, was ein Riesenskandal war, der einfach mit seinem iPhone das als Diktiergerät aufgenommen hat in seiner Jackentasche. Und auch jetzt im Zoom, diese Online, synchronen Online-Mediation können problemlos mitgeschnitten werden, ohne dass das der andere merkt. Man muss ja nicht den Aufnahmebutton von Zoom nehmen, sondern man stellt einfach die Kamera außerhalb des Kamerablickfelds und nimmt das auf. Also, dass es viel leichter ist, Dinge aufzuzeichnen und damit dann auch die Gefahr zu begründen, dass andere das hören. Mhm. Und die andere Seite sagt, na ja, dann ist es dokumentiert und dann ist es transparent. Und das hilft auch in Konflikten, sich dran zu halten. Also weil, wenn man weiß, dass es dokumentiert ist, manifestiert ist, dann kann man nicht 5 Wochen später sagen, habe ich nie gesagt. Mhm. Also Schriftlichkeit hat ja auch was Manifestierendes, woran man sich dann halten muss. Mhm. Und so können wir...
Zwei Reflexionen aus den Gesprächen mit Diplomaten und Diplomatinnen. Zoom ist ja schon mal ein sehr, sehr gutes Thema in dem Sinne, dass wir sind ja jetzt ein Jahr in der Covid-19-Pandemie und wir hatten Lockdown und Social Distancing. Und das hat natürlich auch Diplomatinnen und Diplomaten betroffen. Wenn wir uns jetzt einen diplomatischen Hub wie New York vorstellen, da galt natürlich auch Lockdown und Social Distancing. Ja. Das heißt, viele dieser Verhandlungen sind in ein Online-Format transformiert worden.
Und die UNO nutzt, also ganz, ne, die UNO nutzt Zoom und wir in Deutschland es gibt immer weniger.
Ein eigenes Programm für den Sicherheitsrat, andere Verhandlungsgruppen im Bereich der Vereinten Nationen haben ihr eigenes Programm. Mhm. Aber natürlich, je nachdem von welchem konkreten Situation wir jetzt reden, war Zoom oder ist Zoom auch ein Thema. Und es gibt Menschen, die dann sagen, das ist ein Problem, nämlich genau was du angesprochen hast, das kann ja dann alles aufgezeichnet werden. Und manche sagen, ja, das hat eben genau, also diese Besorgnis besteht natürlich immer, wie du schon gesagt hast, jeder trägt ein Aufnahmegerät in der Tasche heutzutage. Aber es hat nochmal diese Sorge von, das wird jetzt aufgenommen und analysiert und später verwendet, nochmal verstärkt. Also diese Verhandlungen online zu führen. Und manche sagen, ja, das hat eben dazu geführt, dass man in diesen Online-Verhandlungen sehr, sehr steif geworden ist, also sehr, sehr auf seinen etablierten Positionen beharrt hat. Und gesagt und sehr wenig abgewichen ist. Also diese Flexibilität, in der man dann vielleicht auch einen Lösungsansatz findet, hat gefehlt, weil keiner was sagen wollte, was nicht genau vorher abgestimmt war mit den eigenen Leuten, mit dem Ministerium, um eben diese sozusagen Angriffsfläche nicht zu geben. Und die These im Bereich Diplomatie ist eben, dass diese informellen Orte, in denen man sich trifft und auch mal was sagen kann, was nicht genau der, sagen wir, vorgegebenen Verhandlungslinie entspricht, wegfallen. Also das nennt sich Korridordiplomatie. Also dieses, man trifft sich mal eben irgendwo und redet mal und hält sich nicht ganz an die Linie, um dann vielleicht genau die Bereiche zu finden, in denen Kompromiss möglich ist. Mhm. Und viele sagen, das ist so ein bisschen schwieriger geworden. Da haben sich die Positionen verhärtet, weil man eben in diesem Online-Format sich zum Teil nicht traut, diese informellen Gespräche zu führen.
Ja, das kann ich nachfragen. Das ist interessant, dass sozusagen das auch tatsächlich als Schwierigkeit wahrgenommen wird, ohne dass es dafür einen Ausgleich gibt. Also wir haben ja auch gerade in Deutschland die Diskussion von Durchstechen von Informationen aus den Ministerpräsidentenkonferenzen und aus den Online-Bereichen, dass das wenig später sofort an die Öffentlichkeit kommt und dass die Räume dadurch noch weniger werden. Tja, dann bin ich jetzt ein bisschen sprachlos, ne?
Ja, das, also natürlich ist es auch nicht ganz einfach. Man ist dann auf andere Tools ausgewichen.
Wohin kann das führen? Wenn die Entwicklung dort problematisch wird. Dann wird es ja Lösungsansätze geben.
Ja, dass bestimmte Verhandlungen nicht so voranschreiten, wie sie voranschreiten sollten, dass wichtige Themen sozusagen aufgeschoben werden. Das haben wir auch tatsächlich gesehen, also von 2020 auf jetzt 2021, dass sich Verhandlungen länger ziehen, dass wichtige Themen aufgeschoben werden, dann so, sich so ein Stau entwickelt und dann natürlich noch mehr Druck, gerade auf die Diplomatinnen und Diplomaten, die vielleicht weniger Ressourcen zur Verfügung haben und gleichzeitig viel mehr abdecken müssen an Themen, dass dieser Druck natürlich wächst. Aber was ich sagen wollte mit diesen informellen Räumen, was man vielleicht nicht vergessen darf, es gibt ja auch andere digitale Werkzeuge, also zum Beispiel die WhatsApp-Gruppe. Und WhatsApp wird ja sehr kritisch diskutiert, aber es gibt tatsächlich, also was Privatsphäre und Datensicherheit und das Datenabgreifen von Facebook angeht, wird ja sehr kritisch diskutiert. Aber das war und ist zum Teil auch noch ein wichtiges Instrument für Diplomatinnen und Diplomaten, um in diesen informellen Bereich herzustellen. Also nicht nur informeller miteinander zu sprechen, sondern vielleicht auch dieses, was ich als Korridorverhandlungen angesprochen habe, dann dort zu machen. Also sich mal kurz abzusprechen, informell mal zu sagen, was hältst du eigentlich davon? Also jetzt nur so unter uns sozusagen.
Ja. Das sind
natürlich interessante Ausweichmöglichkeiten. Also Technologie geht nicht nur in die eine Richtung sozusagen, sondern bietet dann wieder auch Möglichkeiten, andere Räume dann eben digital oder virtuell sozusagen zu schaffen.
Also ich meine, das kennen wir ja aus der Politik, ohne dass wir jetzt Mediation ranziehen müssen, dass es diese Korridorräume, diese Bypässe gibt, wo man sich so von Person zu Person trifft und auch mal was anstoßen kann, was jetzt in der Öffentlichkeit nicht gesagt werden kann, weil sofort das für grenzüberschreitend oder für schon entschiedene Politik genommen wird. Wenn sich dieser Druck erhöht sozusagen, dass es diese Räume halt immer weniger gibt, auch in der Diplomatie und so, heißt das, dass jetzt bewusst solche Räume geschaffen werden müssen? Ist das sozusagen, wo solche Arbeit der Mediation ja ähnlich, dass wir da halt auch alles, was gesagt wird, ist noch kein Vertrag, ist noch nicht beschlossen, sondern es wird erstmal nur vorgedacht, entworfen. Und wenn am Ende alles zusammenpasst, dann kann man sagen, das ist es. Aber so einen Raum zu öffnen, so einen Mediationsraum, ist ja wirklich Arbeit, also logistische Arbeit, terminlich, Vorbereitung und so. Da kann ich mir vorstellen, dass WhatsApp einfach eine schnelle Variante ist.
Genau. Es gibt auch Bestrebungen und Diskussionen zu sagen, vielleicht sollten die Vereinten Nationen da einfach auch Werkzeuge anbieten. Also, dass man sozusagen davon ausgeht, die UN sind neutraler Raum. Wenn die solche Werkzeuge entwickeln, dann haben wir erstmal nicht das Problem, dass private Firmen daran beteiligt sind. Dann haben wir vielleicht auch Open Source Formate, wo jeder sehen kann, wie sieht der Code eigentlich aus, was macht das Programm genau. Und dann haben wir vielleicht auch eine Sicherheit oder eine stärkere Sicherheit und vielleicht auch mehr Vertrauen in Bezug auf, was passiert mit den Daten. Wo werden denn jetzt eigentlich unsere Bilder, unsere Worte gespeichert? Da gibt's so ein paar Ansätze.
Okay,
die Nationen sollten solche Werkzeuge bereitstellen, damit eben diese Abhängigkeit von privaten Konzernen nicht gegeben ist und eben Vertrauen auch in solche Räume. Was ich bisher gehört habe von Diplomatinnen und Diplomaten, ist tatsächlich eine sehr große Skepsis. Sobald es online, digital geht, da gibt's schon ein größeres Vertrauensproblem. Also wie du gesagt hast, es macht ja eigentlich keinen Unterschied, ob ich neben jemandem sitze, persönlich, und das aufnehme oder ob
oder nicht sicher sein kann, dass der das aufnimmt.
Im Zoom-Raum sitzen und jemand nimmt es auf, das macht eigentlich keinen Unterschied. Ja. Aber psychologisch oder mental scheint es tatsächlich einen Unterschied noch zu machen. Also da gibt es so ein Vertrauensproblem. Das ist natürlich zum Teil gerechtfertigt, aber zum Teil glaube ich auch, man kann ja Werkzeuge bauen und es so ausrichten, dass man dieses Vertrauen zumindest zu einem gewissen Grad herstellen kann.
Ja. Also da wir auch nicht so hinter die Technik blicken, ne? Selbst bei einem aufgenommenen Zoom-Gespräch, das jetzt dann veröffentlicht werden würde, könnte der eine immer noch abstreiten, dass er das war. Das kann auch abgegriffen worden sein und so. Und dann hat man all diese Unsicherheiten. Aber dann, da sind wir so mehr im Bereich von Diplomatie als sozusagen, was können wir für Mediationsarbeit rausziehen? Wo gibt es sozusagen schon so Frontierarbeit von bestimmten Mediationsfeldern, die vielleicht dann auch in anderen Bereichen eine Rolle spielen wird. Also wo Das nehme ich mir so ein bisschen aus dem Gespräch raus, wo vor allen Dingen der Sachverhalt für die Konfliktbearbeitung auch durch den Mediator oder die Mediatorin also eine hohe Bedeutung hat. Also manche Mediatoren haben eher Fälle, wo sie sagen, also ich muss davon gar nichts wissen, ich gehe da jetzt einfach rein. Aber spätestens bei komplexen Streitfällen, wo die Komplexität jetzt nicht in den Emotionen liegt, sondern wirklich auch in Sachverhalten, brauche ich eine andere Vorbereitungszeit. Also Umweltmediation, kommunale Bauvorhaben, Wirtschaftsmediation. Und da gibt es Erfahrungen, wo du sagst, dort werden Mediatoren von neuester Technologie unterstützt.
Genau. Also wie ich schon meinte, diese Beispiele, gerade aus dem Bereich lange Texte zusammenzufassen oder ganz verschiedene Meinungsäußerungen zusammenzubringen und zusammenzufassen und so weiter. Also das sind so die klassischen Beispiele. Und wie du schon angesprochen hast, aus dem juristischen Bereich gibt es mittlerweile sehr, sehr konkrete Werkzeuge, wo Juristen und Juristinnen eben unterstützt werden können durch Werkzeuge, die Vertragswerke zusammenfassen oder sehr komplexe Regeln zusammenfassen, die dann wiederum in Verbindung mit konkretem Vertragswerk bringen und so weiter und so weiter. Also gerade vor ein paar Jahren, als diese Diskussion um KI sehr stark losging, hat man immer Witze gemacht nach dem Motto, welche Berufe werden denn dann ersetzt durch künstliche Intelligenz? Und der Jurist und die Juristin waren immer ganz vorne mit dabei.
Ja.
Und vielleicht positiv gewendet für Mediatoren gilt das natürlich nicht, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Stand heute.
Kann man solche Vorbereitungsarbeit einfacher gestalten. Aber ich glaube, dieses persönliche Gespräch lässt sich einfach nicht ersetzen. Also auch so dieses Gefühl, gehört zu werden und verstanden zu werden. Also um jetzt mal ein Beispiel zu bringen, ich hatte ja schon diese Beispiele angesprochen, wo FriedensverhandlerInnen so ein Gefühl dafür bekommen, was ist der nationale Diskurs, und dann sich eben entweder ganz viele Leute einladen, Feedback zu geben und Input zu geben oder eben sich soziale Medien anschauen. Das ist aber natürlich nicht das Gleiche, als sich mit diesen Leuten in denselben Raum zu setzen und denen tatsächlich das Gefühl zu geben, wir hören zu, wir sind da, und die Augen zu schauen sozusagen.
Ja, also da bin ich ganz bei dir, dass sich das nicht ersetzen. Ich glaube auch, dass das Thema KI für Mediation nicht ein Ersetzungsthema ist. Also auf absehbare Zeit jetzt mal so. Wir wollen ja nicht zu weit in die Zukunft gucken und dann irren, sondern es ist ein Unterstützungsthema, glaube ich. Also ich kann mir das einfach gut vorstellen, dass das die Arbeit verbessert, wenn ich in Echtzeit Daten zugespielt bekomme, die maschinell generiert wurden durch genaue Beobachtung der Gesprächssituation, die mir hilft, bessere Interventionen durchzuführen, bessere Mediationsarbeit zu leisten, weil ich noch meine Datengrundlage habe, wo ich mich nicht nur auf mich selbst verlassen muss. Also ist das jetzt wütend oder ist das was anderes? Oder wie war das zu verstehen? Und ich glaube, in Echtzeit kann man so etwas durchaus mitlaufen lassen, sodass man also letztlich irgendwie auf einem Bildschirm und den Menschen in 3D vor sich hat.
Ach, du meinst jetzt so eine Art Gefühlserkennung?
Stimmungserkennung, genau. Aber oder
die Person, wie bewegt sie? Okay.
Ja, also Eskalationsdynamiken manchmal deutet sich die Eskalation ja nicht immer im gesprochenen Wort an, sondern vielleicht auch einfach im Pulsschlag. Und Geschulte können das sehen, aber vielleicht können wir nicht alle Mediatoren dahin schulen, sondern vielleicht werden sie technisch einfach unterstützt.
Mhm. Sehr interessantes Thema. Wir hatten das mal besprochen in einem von unseren Online-Kursen, da war eben die Frage nach der Anwendung von Gefühlserkennungssoftware, also das Gesicht anschaut, Herzschlag.
Das war das Thema mit so Michael Bartel in der 29.
Genau,
Sendung.
Das Thema von einer anderen Podcast-Folge. Und da war eben die Frage, ein Ansatz ist eben zu sagen, sozusagen den Bildungsbereich da zu unterstützen und zu sagen, wir haben jetzt zum Beispiel ein Online-Format, wir benutzen das, um der Lehrkraft Feedback zu geben. Also sowas wie zum Beispiel, oh, guck mal, die Schülerinnen oder Studentinnen, die sind jetzt ein bisschen unaufmerksam. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also meine Frage an dich wäre jetzt zum Beispiel, um das auf den Mediationskontext zu wenden, selbst wenn ich dieses Feedback hätte, ja, also ich halte einen Vortrag und dann gibt es so ein kleines Licht und es sagt mir, oh, die sind jetzt gerade unaufmerksam. Kann man in der Situation darauf so schnell reagieren? Und wenn das der Fall ist, würde man das nicht sowieso sehen? Und ist das ein hilfreiches Feedback oder ist das überfordernd? Das wäre zum Beispiel meine erste Frage bei sowas.
Ja, also da würde ich sagen, wir müssen uns da eben auch wirklich weiterbilden und weiter schulen, wenn wir solche Technik haben. Das haben wir jetzt ja eben auch im synchronen Online-Bereich machen müssen. Das wäre einfach ein Thema, daher gibt es immerhin noch weitere Arbeit. Ich glaube, ja, trainiert können wir darauf reagieren. Wir machen das ja. Ich glaube, wir trainieren uns ja genau darauf. Wir sehen und hören gleichzeitig und erarbeiten im Hinterkopf Interventionen, während wir weiter Daten generieren und schauen immer im Abgleich, sind die Reaktionen stimmig dazu oder nicht? Also passt das, was wir erlangen wollten mit der Frage oder mit der Pause zu dem, was wir dann weiterhin wieder beobachten? Und da kann das schon helfen. Aus heutiger Sicht muss ich einfach sagen, wir sehen halt und wissen nicht, was wir nicht sehen. Und es geht einfach verloren. Und das macht eben auch, glaube ich, gute und weniger gute Mediationsarbeit dann aus. Also die einen sagen, ja, wir müssen auf Emotionen achten und wenn wir das nicht tun, verpassen wir was. Naja, und genau darum geht's, ne? Wir können aber nicht, also wir sollten, also es wäre ja unklug, sich auf eine Informationsquelle zu beschränken, wenn eine mit Daten gefütterte Software, die tausende Gespräche, die von 999 anderen Mediatorinnen durchgeführt wurden, wenn ich auf die keinen Zugriff hätte. Also es ist doch eine unglaubliche Datenbank, die mir helfen kann, mein Gespräch sozusagen einzumustern, also Muster zu erkennen, die ich halt nicht kenne. Ich habe halt ja nur meine Mediation als Erfahrungsbereich. Und wenn Mediatorinnen sozusagen auf Erfahrung als das entscheidende Merkmal für gute Mediationsarbeit Wert legen. Und wir sagen ja, wir Mediatoren sagen, mit jeder Mediation werden wir besser. Dann ist sozusagen eine Sammlung der Daten aller anderen Gespräche, die ich nicht gehört und nicht dabei war, aus der dann Muster herausgefiltert werden, doch für mich Gold wert. Also
Find ich sehr, sehr spannend. Ich meine, natürlich ist dann immer die Frage, messen wir wirklich das, was wir messen wollen? Dann die Frage nach dem Bias natürlich. Mhm. Und dann in meinem Feld, internationale Beziehungen, da stellt sich ganz oft die Frage, ist es überhaupt so verallgemeinerbar? Also wenn wir jetzt von Mediation reden, in einem persönlichen Konflikt, sagen wir Ehekonflikt oder so, dann lässt sich das vielleicht von Fall zu Fall übertragen. Oder man kann zumindest Muster sehen, oh, jetzt eskaliert das oder... Da kann man unter Umständen Muster sehen. In meinem Bereich internationale Beziehungen bin ich mir manchmal nicht ganz so sicher, ob sich das alles so gut übertragen lässt. Man hat natürlich diese interkulturelle Komponente. Mhm. Das heißt, die Erfahrung aus einem Bereich lässt sich unbedingt auf die Erfahrung aus einem anderen Bereich oder einem anderen Kulturkreis übertragen. Und das ist eine ganz wichtige Frage, wenn wir von KI-Tools reden. Ja. Die werden ja in einem bestimmten Bereich trainiert. Und was wir dann immer wieder fragen müssen praktisch als Anwenderinnen, was... passt das für diesen Bereich? Mhm. Was passiert, wenn ich das in einem Bereich anwende, der zwar grob dazugehört, aber vielleicht ein klein wenig einen anderen Kontext hat? Messe ich dann immer noch das, was ich messen möchte? Ja. Und ich glaube, hier ist es ganz interessant zu sagen, das ist eine wichtige Frage, das ist eigentlich auch ganz spannend mal zu sehen, aber da braucht es dann eben auch so ein bisschen den Dialog und die Kooperation zwischen Mediatoren, Mediatorinnen und ich nenne es jetzt mal ganz grob den Programmierer, also die Leute, die eher auf der technischen Seite stehen und es erklären können.
Ja, das ist, also ich glaube, das ist in allen Feldern mit KI momentan die Problematik, dass wir gute Daten bekommen und vor allen Dingen auch viele Daten. Da habe ich ja eher den Eindruck, dass wir uns da, also, dass da gar kein Interesse besteht oder dass das schon von vornherein ausgeschlossen ist. Das ist überhaupt nicht denkbar sozusagen, dass wir Mediationsgespräche einfach erstmal aufzeichnen, dass wir die Daten haben, damit wir überhaupt sowas bauen können, dass wir dann weiterhin verfeinern können. Wir haben ja in anderen Bereichen auch solche Biases drin und die Fälle, wo schlechte KI zu schlechten Entscheidungen geführt haben, sind ja mittlerweile Legion. Und gleichwohl gibt es unglaublich viel mehr Fälle, wo das gute Entscheidungen waren. Und das zu überprüfen und da im Gespräch mit den Ergebnissen sozusagen oder den Daten, die da Software generiert wurden, da im Gespräch sein, das ist, glaube ich, ein Riesenarbeitsfeld.
Was ich noch interessant finde, ist, dass die Menschen, die in dem Konflikt drinstecken und die dann zu einem Mediator kommen, um Hilfe zu bekommen, wie die das wahrnehmen würden. Wie man sich, es ist ja auch eine Gewöhnungsfrage, wenn dann jemand sagt, übrigens, wir zeichnen das auf und das wird dann ausgewertet und total anonym, aber kommt dann mit in unsere Datenbank, um unseren Prozess zu verbessern, dann ist das ja erstmal vielleicht eine komische Sache.
Ne? Absolut, das ist auch wirklich, glaube ich, das ist ein Engpass auch, weil Konflikt tatsächlich beide Menschen zusammenbringt und die sind da auf Hab-Acht-Stellung. Das kann ich auch total nachvollziehen. Aus anderen Bereichen, wo es auch höchstpersönlich und intim wird, Psychotherapie beispielsweise, da kennen wir und haben ganz andere Erfahrungen gemacht oder zumindest nach Vorbehalten. Also jeder gute Psychotherapeut kann seine und muss teilweise seine Therapien aufzeichnen, damit er die zur Supervision bringen kann. Wir haben gute Software-Tools mittlerweile auch in Englisch, also ausländischer Herkunft, wo wir uns mit einem Computer unterhalten können. Dem können wir Fragen stellen, wie es uns geht, mit unseren Lebenspartnern, mit anderen, mit uns selbst. Und die stellen Fragen. Und Menschen, wir reden von Hunderttausenden und Millionen, machen das. Und ich sehe auch nicht ein, ich habe keinen guten Grund dafür, warum Menschen nicht mit Computer reden sollen. Die reden mit ihren Hunden, die reden mit ihrem Auto. Also
es gibt da ein ganz schönes Beispiel von so einem ganz, ganz frühen Chatbot aus den 60er Jahren. Der heißt Eliza. Mhm. Und es ist sehr, sehr krude, wenn man das googelt, Eliza in Großbuchstaben, dann findet man das relativ schnell und kann das auch mal so ein bisschen ausprobieren. Sehr krude, also die Antworten, die man da zum Teil bekommt, sind aber der Punkt ist mit Eliza, es ist sehr klar, dass es keine Kommunikation mit einem Menschen ist und dass der Bot kommt halt aus den 60er Jahren nicht so gut reagiert wie heutzutage. Mhm. Heutzutage gibt es, was du schon meintest, gibt es ja auch so Therapie, Chatbots und alles Mögliche. Aber das Interessante war, man hat relativ schnell festgestellt, dass die Leute tatsächlich doch interagieren wollten und zum Teil auch sozusagen ihre Geheimnisse dann Eliza anvertraut haben. Ja. Es gibt die Geschichte von der Sekretärin des Wissenschaftlers, die mit Eliza sprechen wollte und den Wissenschaftler dann rausgeschickt hat, weil sie jetzt eine Konversation mit Eliza hatte. Also es gibt da, ich würde es, wie du schon sagst, nicht völlig ausschließen. Technologie ist nicht nur im Sinne von, oh, wir müssen uns dran gewöhnen und haben diese Hürde. Es kann ja auch förderlich sein, wenn man sagt, oh, ich rede da jetzt einfach mal nicht mit einem Menschen, der mich dann verurteilt oder so, sondern Wahrnehmung mit einer neutraleren Instanz.
Ja, also bei diesem, Beratungstool, da geht es um Mental Health-Thematik und damit wirklich auch zu Millionen von Menschen, die keinen Zugang zu Psychotherapie haben, das zu ermöglichen, weil Internet eben da ist und die Verbesserungen sind nachweislich gut und das ist da ein Thema, weil Menschen sich dann doch sehr vertraulich fühlen, wenn sie mit dem Computer reden, und das machen wir ja auch in anderen Foren, wo wir uns sehr viel trauen, obwohl wissen, dass das kann aufgezeichnet werden oder da ist sogar die Öffentlichkeit dabei. Zum Beispiel jetzt auch eine sehr vertrauliche Situation und wir werden es dann öffentlich stellen und dann ist das da. Für Mediation halt, wo der Anlass Konflikte sind, ist das tatsächlich eine andere Hürde. Also das sehe ich auch, dass das jetzt nicht einfach nur so ein Spleen ist, das nicht zu machen, sondern das ist eine echte Hürde. Und da kluge Rahmenbedingungen zu schaffen, damit wir überhaupt erstmal die Daten haben. Wir haben ja, das finde ich ja das Problem, wir haben einfach die Daten nicht, weil wir sie nicht aufzeichnen, weil wir damit die auch nicht testen können, was wir damit für Ergebnisse erzielen. Und natürlich diese Gratwanderung beizubehalten, das, was da rauskommt als neu generierte Daten, das sind keine Entscheidungen. Ich muss dem nicht folgen als Mediator. Ich kann es nutzen als weitere Quelle von Daten, neben den Daten, die mir meine Augen und meine Ohren mitbringen. Und das, da sind Menschen wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, so, dass sie sehr schnell auf Maschinen vertrauen. Gerade so aus dem aus den Empfehlungssoftwaren vertrauen wir sehr schnell auf Maschinen. Das hat man in einer Studie, ging es um Wein, also Weinempfehlungen. Aber wenn nur ein Fehler gemacht wird, wenn irgendwie ein Wein empfohlen wird, der wirklich miserabel war und angepriesen wurde als fantastisch, dann sinkt das Vertrauen in den Keller und ist auch nicht wieder so schnell herstellbar wie bei Menschen. Also wir sind sehr intolerant gegenüber maschinellen Empfehlungen.
Also was ich da immer interessant finde, das ist ja ein super Beispiel von künstlicher Intelligenz, diese Kaufempfehlungen.
Ja, Restaurantempfehlung, Kaufempfehlung.
Man kriegt ein Profil sozusagen und kriegt dann weitere Empfehlungen. Also was ich interessant finde, ist ja, manche Sachen kauft man sich ja nur einmal. Also wenn ich mir jetzt eine Couch kaufe, dann kaufe ich mir in den nächsten 5, 10, was auch immer Jahren keine neue Couch. Aber das System empfiehlt mir, oh, guck mal, hier ist noch eine Couch. Ja. Du hast dir doch neulich diese Couch gekauft. Hier ist noch eine. Das finde ich immer ganz spannend. Die andere Frage ist natürlich.
Und daran wird gearbeitet. Also daran, das wird erkannt. Und demnächst werden dir wahrscheinlich Plates und Decken empfohlen. Und
genau, dann gibt es die Decke.
Und Polster, so. Polster, Reinigungsmittel.
Aber die andere Frage, die ist ja auch das. System basiert ja sozusagen auf meinen bisherigen Entscheidungen oder meinen bisherigen Präferenzen. Und dann stellt sich halt so die Frage, das ist ja so ein bisschen so eine Fortschreibung von der Vergangenheit in die Zukunft. Und gerade in dem Bereich gibt es dann eben auch Kritikerinnen, die sagen, okay, aber als Menschen haben wir ja auch diese wunderbare Fähigkeit, uns trotz unserer Vergangenheit, die auf eine bestimmte Art und Weise gelebt worden ist, anders zu entscheiden. Und da fände ich es toll, wenn es Entscheidungssysteme gäbe, die mir sozusagen kreativere Vorschläge machen und nicht nur diese von der Vergangenheit in die Zukunft fortschreiben. Ich glaube, bei vielen der jetzigen, bleiben wir mal bei diesem Empfehlungssystem, ist das jetzt, wenn es um Bestellungen online geht, um Kaufverhalten vielleicht nicht so schlimm, aber in anderen Fällen doch eine interessante Frage. Was machen wir eigentlich, wenn wir die Vergangenheit in die Zukunft fortschreiben? Und was ist dann mit der Frage von, ja, Menschen ändern sich ja auch. Also ist zumindest meine Grundthese, was Menschen angeht.
Ja, aber ich glaube, dass das Konsumwesen auf jeden Fall darauf angelegt ist, neue Begehrlichkeiten zu wecken und damit eben nicht mehr dasselbe. Ich glaube, dass diese Erfahrung, dass wir halt immer noch wieder die Schuhe angeboten werden, obwohl wir sie schon längst gekauft haben, dass es in kurzer Zeit einfach Vergangenheitserfahrungen sind, wo man sagt, ja, damals, Mensch, da als man noch 100-mal die gleichen Schuhe kaufen sollte, auch heute wird dann halt, oder dann morgen wird dann vielleicht die Schuhreparatur um die Ecke, wenn es die dann noch so gibt. Gibt es eigentlich heute kaum selber noch Schuhreparatur, schlechtes Beispiel, aber dass sozusagen dort die Empfehlung hingeht, wenn jemand das gekauft hat, nehmen wir mal die Couch, dann wird der wahrscheinlich in einem Vierteljahr entweder Reinigungsmittel benötigen oder eine Reinigungsfirma beauftragen wollen. Ja, vielleicht nach 2 Jahren. So, aber das, und dann wird dann das eher angeboten. Ich glaube, dieser Service wird, also wenn jemand in die Richtung guckt, dann ist das konsumorientierte Wirtschaft. Da wären wir wahrscheinlich nicht alleine gelassen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Aber da kommen wir so ein bisschen jetzt so ins allgemeine technologische Zukunftsvorstellungen. Für Mediation, glaube ich, haben wir ein paar Punkte gefasst, die in Aussicht stehen können und möglicherweise auch dann mal Realität werden.
Ganz genau. Und ich finde, das sind spannende Fragen. Und wie du schon sagtest, wenn wir Werkzeuge haben, die die Arbeit unterstützen, dann sollten wir da hinschauen und sehen, was bringt uns das und wie können wir das sinnvoll integrieren, ganz klar.
Vielleicht zum Abschluss eine Frage noch zu dir und deinen Aussichten. Woran wirst du die nächste Zeit arbeiten? Was liegt bei dir an, wenn du in die Diplomatie und Diplo-Foundation-Richtung schaust?
Drei spannende Felder. Wir beschäftigen uns im Moment intensiv mit digitaler Außenpolitik, also wie Länder ihre digitale Außenpolitik gestalten, was für Themen es da gibt. Ich schaue gerade auf KI-Governance, also wie man praktisch künstliche Intelligenz anfängt zu bearbeiten, welchen Rechtsrahmen man da setzt, welche Normen, welche Institutionen es überhaupt gibt, international. Und da das Thema ja so wichtig ist und so wichtig bleibt, muss das eben auch auf der Ebene bearbeitet werden. Und das schaue ich mir gerade an. Und dann drittens geht es bei uns auch ab und zu darum, diese Werkzeuge konkret zu bauen. Also im Sinne von zu schauen, was kann man da machen und so ein Pilotprojekt aufzubauen. Wir haben ein Beispiel, das ist der Speech Generator. Und das, die Idee ist, Diplomatinnen und Diplomaten müssen Reden vorbereiten. Kann man diesen Prozess vereinfachen? Kann man basierend auf bisherigen Reden in dem Bereich, bei uns ist in dem Fall Cybersicherheit, der Bereich Cybersicherheit, kann man denen dadurch ein Werkzeug an die Hand geben, zu sagen, das hier sind bisherige Reden, aufbauen auf diesen Reden, kann man praktisch helfen, dabei eine Rede zu schreiben und Vorschläge zu machen. Mhm. Und das als Werkzeug entwickeln wir gerade weiter. Und das ist eben eine spannende Frage, wie weit kann man das treiben? Welche Technologie benutzt man da? Also KI ist involviert, aber halt nicht nur. Und wie baut man Werkzeuge, die tatsächlich die Arbeit, in unserem Fall von Diplomatinnen und Diplomaten, erleichtern?
Mhm. Vielen Dank, Katharina Höhner. Das war sehr inspirierend und hilfreich, Einblicke in die Arbeit von Mediation oder Diplomatie zu bekommen, die sonst Mediatoren keinen Einblick haben, aber so arbeiten auch Kollegen. Vielen Dank.
Danke für die Einladung. Es war sehr, sehr spannend.
Ja, toll. Gut. Super. Ich danke dir.
Tschüss.
Ciao. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf iTunes oder Apple Podcasts. Und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Gern können Sie mir auch eine E-Mail schreiben an s.weigel@incofema.de. Die E-Mail-Adresse finden Sie wie immer auch in den Shownotes auf dem Podcast-Portal Ihrer Wahl. Für den Moment bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie wieder mit dabei waren und wünsche Ihnen alles Gute für das, was ansteht. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Sascha Weigel.